In dem Platz heute Morgen, ist das soweit? Schwester Esther, Teil 4. Wir haben schon das seit ein paar Wochen haben wir gestartet mit immer wieder eine Unterbrechung. Einmal dann ein, zwei Wochen Unterbrechung, weil halt einige Termine stehen. Deswegen möchte ich gerne gleich zum Thema geben, einen schnellen Rückblick geben über all das, was wir bis heute gehört und gesehen haben. So, ich hoffe, dass wir da auch mitgenommen werden können in diese Geschichte. Wir haben gesagt, wir befinden uns etwa 500 Jahre vor Christus. Wir haben gesagt, es ist ein besonderes Buch. Das Buch Esther ist einer von zwei Büchern, der einen weiblichen Namen trägt. Gottes Erwähnung, Opferdarbietung kommt überhaupt nicht drin. Also Gottes Name kommt überhaupt nicht drin. Man nennt das Buch ohne Gott. Wir haben aber auch gesagt, das heißt nicht, dass Gott nicht mitten in das Geschehen war. Wir haben König Ahasverus kennengelernt, der Party King, der brutzt und schaut und zeigt alles. Und der wollte seine Frau letztendlich zum Schau stellen. Und diese First Lady Vasti macht in Aya eine Strich durch die Rechnung, wie das bei Könige sein soll. Eigentlich nicht. Ja, dann wird sie vom Thron weggeschubst, eine Nachfolgerin wird gesucht. Mordechai, ein Jude, der in Gefangenschaft dort war, schubst Esther eigentlich, er ist Cousin und Stiefvater zugleich. Er schubst sie in diese Casting und Esther findet Gunst in den Augen des Königs und gewinnt die Casting und sie wird natürlich dann auch zum First Lady gemacht. Dann haben wir gesagt, Mordechai verhindert ein Attentat. Zwei der Königsdiener wollten ihn ermorden. Er hat es ihm gesagt und somit wurde der König geschont. Der König belohnt ihn aber nicht dafür. Er hat es nicht ganz registriert vor lauter Bürokratie und Registrierung im Chronikbuch des Königs. Warum auch immer verpeilt er das. Die Übeltäter werden hingerichtet. Dann haben wir Haman bekommt, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugt. Haman war der zweite Mann hinterm König und hat alles regiert. Die ganzen Hauptmänner waren unter seiner Herrschaft und er war nicht so begeistert. Er hat befohlen, dass wenn er rein rauskommt zum König, dass die Leute sich beugen. Mordechai weigert sich, das zu tun. Seine Kollegen bitten ihm, auch dass er Jude ist, weil das wusste keiner, aber er hat seine Kollegen im Vertrauen gesagt und dann wird der Hass von Haman gegen ihn noch größer. Haman holt die Erlaubnis, alle Juden zu vernichten, ohne dass der König richtig weiß, was er tut, weil der König ihm so sehr vertraut hat, gab der König diesen Haman sein Siegelring und hat gesagt, schreib, was du willst, unterschreib, wie du willst, in meinem Namen, ich vertraue dir. Und so fand die Geschichte ihre dramatischen Ereignisse. Mordechai bekommt das mit, Esther muss handeln und muss vor dem König treten, ohne seine Einladung. Wir haben gesagt, das war ein No-Go, das war fast eine Todesstrafe. Dann riskiert sie doch ihr Leben und geht vor dem Königshof. Der König nimmt sie an und bietet ihr die Hälfte seines Königreichs. Er sagt, hey, okay, du kannst zwar ohne Anmeldung, ich werde dich nicht vernichten, du kannst bis zur Hälfte meines Königreiches haben, ich werde es dir geben. Esther aber wünscht sich, dass er und Haman zum Essen zu ihr kommen. Das war alles, was sie gewünscht hat. Warum? Wir haben letztes Mal gesagt, dass die Strategie hat, etc. Dazu kommen wir nachher. Also die beiden nehmen die Einladung an. Eine zweite Einladung folgt. Zweimal sollten sie kommen. Beim ersten Mal, ja, Esther, wir sind jetzt hier zum Wein trinken. Was wünschst du dir? Hey, wenn ihr mich lieb habt und wenn ich Gunst in den Augen des Königs finde, komm noch einmal morgen zum Wein trinken und zum Essen. So. Haman plant zwischen diese zwei Mahlzeiten die Erlaubnis zu holen, den Mordechai zu töten. Er war so aufgeregt, wenn ihm er geht rein, raus, Mordechai guckt ihn so, wer bist denn du dann, ja? Und er wollte ihn töten. Was er aber nicht wusste, der König werde beunruhigt, das ist ihm beim ersten Mal gut, er holt sein Buch, er findet raus, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hat und entscheidet, ihn zu belohnen. Haman ahnt nichts davon, der König tanzt, weil er diesen Mordechai nicht belohnt hat und in diese Sekunden am nächsten Morgen, wo Haman kommt zum König Ahasverus, um die Todeserlaubnis von Mordechai zu holen, sieht er das und kommt rein und der König fragt ihn, hey, wie kann ich einen Mensch belohnen? Und ihr kennt ja die ganze Party, der Partyking findet raus, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hat, haben wir gesagt, sein, und lässt Haman ihm belohnen. Haman denkt, hey, der König wird mich belohnen und spart nichts an Lob und er sagt ihm, hey, tu das mit Mordechai, was du gesagt hast und spar an gar nichts, so dass der Haman einfach fast einen Herzinfarkt bekommen hat. Er erzählt seine Frau und Berater und sie sagen ihm, du hast eh keine Chance, wenn dieser Mordechai aus diesem Volk komme. Also lieber lass die Finger davon, dann bist du vielleicht auf der sichere Seite. So. Danach nun folgt die zweite Mahlzeit, also nachdem Mordechai, Haman Mordechai bis in den Himmel gelobt hat. Ich glaube, Haman hatte bestimmt gar keine Lust auf diese Mahlzeit. Der sah wahrscheinlich ungefähr so aus wie dieser Mensch im Bild. Total lustlos, total regungslos. Warum? Er hat diesen Mensch, den er eigentlich töten wollte, bis in den Himmel gelobt hat, mit königlicher Gewand. Und so feiert der König den Mann, der Gefallen ihm gefunden hat. So, das war bisher, was wir gemacht haben. Und noch eine Sache zur Erinnerung. Haben wir gesagt, dass Esther ihre Position erkannt hatte, dass Esther wusste, wer sie war. Okay, ohne Erlaubnis nicht, aber die ist immerhin die Königin. Sie erkannte ihre Position, sie hatte eine Handelsstrategie. Ich hatte so 5 Punkte gehabt, oder 6, wie sie gehandelt hat. Erstmal zum Essen einladen, nochmals, also Liebe geht durch den Magen. Sie hat nicht alle Karten gleich offengelegt. Sie riskierte, sie hat was gemacht. Sie handelte praktisch an das, was sie gedacht hat. So, und jetzt geht's los. Jetzt möchte ich gerne weitermachen in diese Predigtserie und an diese Ereignisse, die passiert sind. So, wir haben gesagt, Haman wird feiert Mordechai und so weiter. Und jetzt kommt eben diese zweite, die praktische Umsetzung war natürlich auch dabei. Und jetzt kommt die zweite. So, König Ahasverus und Haman kommen zum zweiten Mal zu Esther zum Essen. Hier erwartet bereits die nächste Klatsche für Haman. So, die erste war, du sollst Mordechai ehren. Und er tut das auf die Straßen, feiert er ihm voll. Und ich habe dich gefragt, stell dir vor, deine Feinde laufen vor dir und feiern dich, weil Gott gesagt hat, dass du der Beste bist. Mama mia, mama mia. Hey, da geht was ab, oder? Klaro doch. So, Haman rechnet nochmal nicht mit einer bösen Überraschung. Und dieses Party-King fragt erneuert nach ihrem Herzenswunsch, bis zur Hälfte seines Reiches kann sie haben. Und wir haben gesehen, dass das Perserreich damals richtig riesengroß war. Indien bis Libyen, Kaukasus bis Sudan, also richtig ein Riesen, fast die Hälfte der Erde. Nicht ganz, aber fast. Das kann sie alles haben, zur Hälfte. Stell dir vor, wie groß dieses Perserreich gewesen war. Und In dieser Situation, was macht Esther? Sie verfolgt ihre Strategie, ihre Handelsstrategie, die sie hat, und da schlägt sie zu und der Rettungsaktion. Denk dran, das Ganze deswegen, weil Haman sich die Erlaubnis geholt hat, das ganze jüdische Volk in diesem Riesenperserreich 127 Provinzen zu vernichten. Das wäre ja richtig eine Massaker und Massenmord wie kein anderer. Okay? Denk dran, das Ganze um die Juden zu retten. Esther war selber Jude, ihr Mann wusste das nicht, Mordechai hat es nachher verraten. So, Esther schlägt zu und diese Rettungsaktion beginnt. Und das möchte ich euch am besten ein paar Bibelverse zusammenlesen. Schauen wir Esther Kapitel 7, die Verse 3 bis 7. Da antwortete der König Esther und sagte, also er fragt, zur Hälfte kannst du haben. Und das war jetzt ihre Antwort auf Königsfrage. So, der antwortete die Königin Esther und sagte, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden und meine Bitte hin und mein Volk auf meine Begehren hin. So, geht sie erstmal los. Also erstmal Gunst, sie schleimt sozusagen, wenn ich Gunst gefunden habe. Sie ist ganz, ganz vorsichtig. Denn man hat uns verkauft und mich und mein Volk, um uns zu vernichten, umzubringen, um auszurotten. Und wenn wir als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen, denn das wäre kein Betrinknis, die einer Belästigung des Königs wert gewesen wäre. Also Schleimer geht überhaupt gar nicht. Oder? Also wenn das keine göttliche Strategie in diese Frau ist, dann weiß ich wirklich nicht. Da sprach der König Ahasverus und sagte zur Königin Esther, wer ist der und wo ist der, der dein Herz erfüllt, der sein Herz erfüllt hat, sowas zu tun? Oh, Herr Mann, du spielst mit Feuer und jetzt wirst du verbrannt, mein Großer. So. Und Esther sagte, Bedringer und Feind ist dieser böse Haman vor seinen Augen. Stell dir vor, Da wurde Haman dem König und der Königin mit Schrecken erfüllt. Und der König stand in seiner Wut vom Weintrinken auf und ging in seinen Garten des Palastes. Haman aber blieb, um bei der Königin Esther um sein Leben zu bitten, denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beim König beschlossen war. Das ist ja eine Klatsche, oder? Okay, das erste haben wir verstanden. Der wollte ihn töten, er hat ihn gefeiert. Jetzt geht er zum Essen, mindestens lass mal das Schlückchen Wein genießen. Aber nein, die Klatsche steht schon mal bereit. Und Esther schlägt richtig zu, sagt, hey, wenn uns jemand als Sklaven verkauft hat, der hat es nicht mal gestört, das wäre nicht mal die Rede wert. Aber jemand will uns vernichten und das ist dieser Haman, der gerade hier bei dir sitzt. Und der König, ich denke, in Millisekunden hat er verstanden, Moment mal, der Kerl hat meinen Siegelring. Der Kerl hat irgendwas geschrieben. Jetzt verstehe ich die ganze Zusammenhänge, warum dieser Mann um mich herum macht und kommt und mich liebt. Ich denke, in Sekunden hat er verstanden, was Sache ist. Und dann ging wütend, hat den Wein, ging in seinen Garten, überlegt sich was und kommt extrem wütend zurück. Der King kommt voller Wut zurück und schimpft mit Haman. Wie wagt er sowas in seiner Gegenwart zu planen? Das kommt ja nicht in Frage. Und gar nicht bei dieses Party King. Der ist nicht ein Party King, ein Brutz King und nicht ein, okay, Killer war er auch, aber nicht in erster Linie. Wie wagst du dir nur sowas zu tun? Das war für den King richtig, richtig, richtig schwierig. Hamans Gesicht wurde mit einer Königs vom Diener des Königs zugedeckt. Und das galt damals als Zeichen der Todesurteile. Also quasi der King schimpft mit ihm und dann kommt einer seiner Diener und deckt ihm und sagt, hey König, kümmere dich nicht drum, es ist eh schon ein toter Mann, überlass es uns, wir machen den Rest. Und was für ein Gefühl muss man haben. So geht diese Geschichte weiter. Das, was mit Haman passiert ist, das ist ein Todesurteil. Wie kannst du nur sowas machen? Und jetzt möchte ich gerne einen kleinen Schnitt noch weiter vorlesen. Im Kapitel 7, die Verse 9 und 10. Und Harbona, also noch einmal Harbona. Wenn jemand einen jungen Namen sucht, der ist noch eine neue. Wir haben schon so viele Jungen und Mädchennamen in dieser Story kennengelernt. Also Harbona werde eine, was soll ich sagen, eine hochrelevante jungen Namen, falls jemand auf der Suche ist. So, Harbona. Stell dir vor, Harbona, komm mal her, Harbona, warum machst du das, Harbona, warum hast du das Schwester geschlagen? Es harboniert. Und Harbona, einer von den Eunochen, sagte, sehe, da steht auch schon bei Hamans Haus der Holzpfahl, 50 Ellen hoch. Wer weiß noch, wie hoch die 50 Ellen sind? 25 Meter. Ich fand es sehr interessant. Ich habe ein paar Übersetzungen geschaut und in der Hoffnung für alle steht tatsächlich drin und der Pfeil war 25 Meter hoch. Falls du eine Hoffnung in der Alle auf dein Smartphone hast oder so, schau im Esther Kapitel 7, das wäre dieses Vers 9. So, 25 Meter Riesenholzdings, da steht auch schon bei Hamans Haus der Holzpfahl 50 Ellen hoch, den Haman für Mordechai hat machen lassen, der eins Gutes für den König geredet hat. Da sagte der König, hängt ihn dran auf, weg damit, er wollte ihn nicht mehr sehen. Das war zu viel, was er gemacht hat. So hängte man Haman an dem Holzpfahl auf, den er für Mordechai errichtet hatte. Und jetzt pass auf, da legte sich die Wut des Königs. Boah, ist das schadenfreudig, oder? Das ist Ahasverus. Wer stimmt mir zu? Keiner? Habt ihr alle Angst, Hand zu heben? einer hinten sagt, okay, er war schadenfreudig, kann das sein? Ehrlich gesagt, ich glaube eher als schadenfreudig, ich glaube eher, er war eifersüchtig, oder? Weil jemand ihm so betrogen hat. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Weißt du, dass Gott so eifersüchtig nach dir ist, nicht von dir, sondern nach dir? Weißt du, dass Gottes Herz so blutet jeden Tag um dein Leben? Weißt du, dass Gott so am liebsten für dich kämpfen möchte? Und das macht er auch. Und wo ich das gelesen habe, und das habe ich bewusst mit Rot markiert, als der König diesen Haman, diesen Feind erledigt hat, und er auf diese 25 hohen Holz, also in meiner arabischen Übersetzung steht, gekreuzigt, hier aufgehängt, es kann sein aufgespießt, wir wissen das nicht, es ist auch egal. Aber dann, als dieser Feind getötet war, beruhigte sich dieser König. Und ich glaube, in dieser Maßen ist Gott nach uns auch so eifersüchtig, dass Gott auch erst beruhigt ist, wenn er für uns gekämpft hat und wenn er uns auf eine neue Ebene in unserem Glauben hineingebracht hat, wo der Feind uns nicht mehr antastet. Ist das nicht gut? Wer kann mit mir heute Morgen glauben, Gott ist eifersüchtig nach meinem Leben? Gott liebt mich so sehr, dass er den Feind gerne für mich vernichten möchte. Wer kann mit mir glauben, Gott liebt mich so sehr, dass es ihm sogar wert war, um meinen Feind zu vernichten, seinen Sohn für mich zu opfern. Nämlich unser Feind ist nicht Fleisch und Blut, unser Feind ist Fleisch. Aber ein Opfer musste sterben immer, um zu sühnen. So sehr liebt uns Gott, so sehr kämpft Gott für uns. Halleluja. Nicht nur das, pass auf, jetzt dreht sich der Spieß komplett um, einmal komplett um. Nicht nur, dass er Haman aufhängen ließ auf diese Holz, der 25 Meter hoch, die Höhe sollte nur diese Lektion-Geschichte darstellen. Also jeder Mensch sieht ihn, das ist so hoch, die ganze Stadt, die ganze Provinz sieht das, weil das sind richtig 25 Meter, hallo, das ist ein Hochhaus, ja. Irgendwo gibt's in Ulm sowas, weiß ich nicht. 25 Meter hoch, vielleicht diese Dings, Haus am Engator, wie heißt das? Universumshaus oder so. Dann stell dir dir so vor hoch und da hängt ein Haman, ein sehr bekannter Mann dran. Das muss Lektion sein, wenn du unbrav bist, da hängst du nebenan. So. Der Spieß dreht sich durch und dann handelt der König weiter. Was passiert? Der König stellt Hamans Haus unter Esthers Herrschaft. Mordechai bekommt den Siegelring des Königs. Hey, zieh's von Hamans Finger aus, mach's in Mordechai. Dieser Mann müsste ich segnen. Wow. Moment mal, König Ahasverus, lass mal, bring mir keinen Herzinfarkt, mach mal langsam. Der Mann war gerade ein Diener an deine Pforte, an die Tor, und jetzt gibst du ihm deinen Siegelring, und das alles, denk mal, noch mal drüber nach, das ist alles, wo wir sagen, Esther ist das Buch ohne Gott, ha, vom Wegen. Vergiss bitte nicht, dass Gott bereits Verheißungen mit seinem Volk hat, auch wenn sie rebellieren, liebt sie immer Gott noch. Und wer mal in Israel war und unser Wild mal ganz nah geschaut hat, hey, ihr braucht nicht zu glauben, dass alle Juden in Israel jeden Tag die Tora lesen und wackelnd vor der Klagemauer stehen. Ihr braucht auch nicht zu glauben, dass die mit Gott jeden Tag rechnen. Sie wissen das in ihrem Backstage. Das wäre ein auserwähltes Volk, aber davon spürst du gar nichts in Israel, außer bei den Orthodoxen. Aber selbst sie, frag mal einen Rabbi, ich gehe mit dir auf Witte, weil ich das schon probiert habe, richtig live und in Farbe in Israel. Frag mal einen Rabbi mit schwarz gekleidet, was steht im Psalm 23. Die sagen dir, Tvarha Elohim, Gottes Wort. Ja, welche Gottes Wort? Ja, das weiß ich jetzt nicht so auswendig. Glaub mir, mit Rabbiner neben mir im Flugzeug, mit Rabbiner in der Ben Yehuda Street dort und so weiter und so fort. Wenn du es noch nie erlebt hast, komm in Mai mit, dann erlebst du das live und in Farbe. So. Mordechai bekommt den Siegerring, das war nicht alles genug. Esther bittet den König, das Todesurteil zu stoppen. Darum geht's eigentlich. Haman ist jetzt das kleinste Problem. Es gab einen Befehl an alle Provinzen, dass die Juden an bestimmten Tag, an bestimmten Uhrzeit getötet werden. Denk bitte an das allererste oder zweite Teil. Wir haben von diesem Pur gesprochen. Wisst ihr noch, diese Los? Und dadurch, durch diesen Los, da glaubten sie immer an Schicksal. die würfelten und da haben die Juden ein Jahr Zeit, sich zu organisieren. So, das Ganze, was wir bisher zusammengefasst haben, Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Und der König erklärt, ist er eine Katastrophe. Seine Befehle können nicht gestoppt werden. Hey, ein König, ein Wort, oder? Eine Königin? Ah. Bruder. Bruder. Ein Lexikon. Aber ich meine, was wäre die Königin, wenn sie nicht reden darf, verstehst du? So, der König erklärt, hey, das kann ich nicht stoppen, aber ich mache dir ein Angebot. Ihr könnt gerne ein neues Schreiben rauslassen an den Juden, nicht an die Provinzleiter und an die Feinde, sondern an den Juden. Organisiert euch, sammelt euch, macht, was ihr wollt. Schaut, dass ihr euren Arsch rettet sozusagen. Ihr eigenhändig. Schaut, dass ihr das richtig macht. Und sie nehmen den Angebot wahr und es wird tatsächlich ein Schreiben ging aus an alle Juden in den 127 Provinzen. Und an dem Tag, an dem sie vernichtet werden sollten, vernichteten sie ihre Feinde. Und da habe ich nochmal in Klammer diese Spur geschrieben. Diese Lose, die geworfen worden war, um zu schauen, der Haman hat ja gewürfelt, wann töten wir sie? Weißt du, das war sehr, sehr wichtig für sie. Und an diesem Tag haben sie zugeschlagen. Jetzt, wenn wir alle Details im Buch Esther lesen, wir werden lesen, die haben 300, 500 und irgendwann mal so und so viel 1000 vernichtet haben. Und das war den Ahasverus richtig okay. Er hatte kein Problem dabei. Ermorden war für ihn Alltag. Also, er hatte kein Problem dabei. Hauptsache, Esther ist zufrieden. Du weißt ja, a happy wife is a happy life. So, wenn die Esther zufrieden ist, ist der König auch zufrieden. Hauptsache, sie stillt ihm keine Strich durch die Rechnung, wie Vashti es gemacht hat. Vashti war nicht so lieb. Muss man einfach vergessen, diese Vashti. Und er wollte das nicht. So, noch weiter sagt Esther, okay, ich möchte, dass die 10 Söhne Hamans, dass die auch auf Holz gehängt werden. Ahasverus sagt, es soll geschehen, wie dein Herz sich wünscht, überhaupt kein Problem, wenn du so zufrieden bist, wir hängen alle sie neben dem Papa, dann ist das nochmal 10, 11 Lektionen, wer nicht davon lernen kann, ist selber schuld. So, und er lässt es einfach geschehen. Die Trauer der Juden wurde in Freude verwandelt. Es steht übrigens dieser Satz so oft in Kapitel 9 und 8 und 9, dass da töteten, sie siegten, sie retteten sich und die Freude und die Herrlichkeit und die Festlaune war da. Und dann pass auf, nachdem sie es gemacht haben, haben sie Feiertage, wo sie getrunken und getanzt und gefeiert haben. Immer noch von Gotteslob kein Spur. Aber sie haben getrunken, gefeiert, die haben sich richtig sehr, sehr, sehr schön feiern lassen. Und so befahl Mordechai, dass dieser Befreiungstag zu einem Festtag für die Juden wird. Übrigens, dieser Fest wird immer noch heute in Israel gefeiert. Das nennt man Purim-Fest. Purim von dieser Spur, von diesem Los, dass der Haman damals über das Leben der Juden geworfen hat. Und sie wussten, an diesem Tag, wo eigentlich wir sterben müssten, ist uns heil geworden. Ich habe 2 Bilder mitgebracht, die ich euch gerne zeigen möchte. Dieses Purim-Fest in Israel, das sieht vom Aussehen, also mit der Gestaltung hat das nichts mit das zu tun, aber vom Aussehen her sieht ähnlich wie Fasching oder wie Kölner Karneval aus. Ja, es werden Umzüge gemacht, die Juden verkleiden sich, das ist ja ein Freudenfest. Sie haben sehr, 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 sehr viel Freude dabei, da geht ein paar Tage der Fest, 2, 3 Tage, und das wird richtig verkleidet, das wird gelacht, das wird auch gesoffen wie hier bei Karneval. Okay, die Scheidungsrate steigt nachher nicht wie beim Kölner Karneval, aber immerhin. Sie feiern und für jeden Fest, so wie in Deutschland, gibt's auch ein besonderes Essen. Und bei diesem Fest, beim Fest Purim, gibt's dieses Gepäck. Und dieses Gepäck heißt auf Hebräisch Ozne Haman. Auf Deutsch übersetzt die Ohren Hamans. Okay, wenn du im Internet search, kann auch mal sagen, die Dreieck als Zeichen für sein Hut, dreieckiges Hut, sind verschiedene. Aber die Juden nennen das immer noch Ozne, also Ozen ist Ohr. Ozne ist der Pluralform von Ozen. So, Osne, Ohren von Haman. Osne, Haman. Ganz einfach. Okay? So. Osne, Haman werden entweder mit Pflaumenpaste oder mit Mohn gefüllt und das wird gegessen. Okay, die Juden sagen, bei der Hinrichtung fielen ihm die Ohren runter, oder als er gehört hat, fielen ihm die Ohren runter. So, die listen nur über Haman auf diese Art und Weise. Das ist kein Scherz. Wir haben tatsächlich diese Gebäck in Israel. Geh mal während der Purimfest irgendwann mal in März, und da gibt's in jeder Bäckerei Osne Haman, Ohren von Haman. Das ist wirklich so. So. Bei den Hanukkah haben wir die Berliner. Also ihr müsst mal richtig diese ganze Festlichkeiten mal so näher kennenlernen. Da gibt's die Berliner, die heißen bei uns Sufganiot. Und der Hanukkah, das ist eine ganz andere Geschichte, bleiben wir mal bei Esther. Nein. Ich weiß, ihr nicht. Ja, ich komme ja auch aus Israel, von daher muss ich sowas eigentlich wissen. So, dieser Fest läuft bis heute noch. Und dann kommt eine Riesenwende in diese ganze Story. Nämlich, Mordechai wird erhoben. Er wurde der Zweite nach dem König, wohlgefällig unter den Juden, total geehrt. Kapierst du das? Er war vorher nur ein Türsteher. Er stand nur da und weigerte sich, ein Riesenmann zu beugen. Hey, alles hat seine Belohnung, oder? Ich sag dir, du kannst für alles sein, was du willst im Leben, aber versuch mal, gegen eine Sache zu sein, für den alle Menschen tatsächlich stehen. Oder die Mehrheit, nicht alle Menschen. Steh mal am Ulmer Münsterplatz oder in der Heerstraße von mir aus, so groß musst du das nicht machen, und sag mal, dass du Ehe für alle doof findest. Du wirst die Tomaten, die auf dich fliegen, nicht mal zählen können, das kann ich dir versprechen. Du bist pervers, du bist altmodisch, du bist homophob, du bist nicht normal, du bist intolerant, du bist nicht kompromissbereit, du bist schräg, du bist nicht modern, du bist nicht zeitgemäß, das wird alles dir so angeklebt. Versteht ihr, was ich meine? Für eine Sache sein, das ist ziemlich einfach, aber gegen eine Sache zu sein, aus innerer göttlicher Überzeugung, Freunde, das soll der Motiv sein, nicht einfach die Köpfe, ich bin dagegen. Aber innerlich, göttlich motiviert, bewegt zu sein. Oh meine Güte, das hat Belohnung. Er suchte nach dem Besten und den Frieden seines Volkes. Das ist Kapitel 10, da sind ja nur 3 Verse im Kapitel 10. So, somit ist erstmal die Geschichte von Esther vorbei. Meine Frage an dich, was nehmen wir mit? Das war so eine Zusammenfassung. Die Ereignisse gehen noch weiter und breiter. Was nehmen wir mit? Ich habe mehrere Gedanken mir gemacht. Ich kann nicht alles zusammenfassen. Aber eins müsste ich dir stellen, so sehr dieses Buch ohne Gott zu sein scheint, mit Gott kannst du die Welt auf den Kopf stellen. Und das ist keine schöne Rede und kein netter Satz, den ich dir verkaufen möchte. Wenn das nicht die Wahrheit in unser Leben, wie meistern wir unser Leben? Ich habe keine Ahnung. Wenn nicht Gott im Zentrum unseres Lebens ist, womit verwalten wir unser Sein? Womit verwalten wir unser Leben? Womit verwalten wir unser Denken? Wie treffen wir Entscheidungen? Wisst ihr, letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag habe ich in dieser Serie auch gefragt, was traust du Gott zu, dass er dir zutraut? In der Bibel sagt Jesus, dass alle die, die an mich glauben, würden diese gleiche Werke tun und noch größer. Das ist eine Verheißung. Traust du Gott zu, dass er dir das auch zutraut? Oder bist du down? Aber wenn du down bist, das ist immer sehr gefährlich. Es ist nicht schlimm, aber es ist gefährlich. Gefährlich nur dann, wenn du entscheidest, down zu bleiben. Das Geheimnis für Weitergehen ist ziemlich easy. Einmal mehr aufstehen als gefallen. Das braucht Mut, das braucht Entscheidungsvermögen, das braucht Vertrauen zu Gott. Vorher musste ich jemanden, warum auch immer, erklären, wenn du einmal eine Sache angefasst hast und du hast die Finger verbrannt, da gehst du sehr vorsichtig nächstes Mal heran, oder? Und jetzt meine Frage an dich in diesem Sinne, was denkst du, wie oft hat Gott Menschen berührt, gerettet, geheilt, vergeben und die Menschen haben wieder mal versagt, haben wieder mal gesündigt, sind wieder mal von Gott weggewandt. Gottes Volk, simpel, vergiss unsere Zeit. Wie oft hat Gott im Alten Testament geschworen und gesagt, dieses Volk kommt nicht mehr in meine Ruhe. Aber sein Herz und Gnade ist doch sehr, sehr, sehr größer, oder? So, wie oft hat Gott Menschen gerettet, geholfen, geheilt und, wir rebellierten. Stell dir vor, Gott würde sagen, hey, ich habe die Finger mit Menschen verbrannt. Ich werde nicht mehr heilen, nicht mehr vergeben, die sündigen eh wieder, die versagen eh wieder. Aber weißt du was, ich habe mal bei der Taufe Gottesdienst gesagt, wir überraschen Gott mit unserem Versagen überhaupt nicht, gar nicht. Er weiß, dass wir schwach sind, er weiß, dass wir sündigen, er weiß, dass wir Macken und Kanten haben. Und übrigens, er kann bestens mit diesen Macken umgehen. Schau dir die Esther, das Ganze, die waren ohne Gott unterwegs, oder? Gott ist mit dir, er ist bei dir, auch wenn du es nicht weißt. Ich spüre Gott in meinem Leben nicht. Ja, schau mal nach unten, dann siehst du, dass er dich auf Händen trägt. Glaub mir, du brauchst Gott kein Erlaubnis zu geben, zu tun und nicht zu tun. Wer bist du und wer bin ich? Und das, wir haben diese Recht überhaupt nicht. Und glaub mir, wenn er nichts gezwungenermaßen in unser Leben ist, geht es uns viel, viel, viel schlimmer. Freunde, wir müssen nicht korrekt sein, damit uns Gott liebt. Wir müssen verstehen, er ist dabei, er ist bei uns, er ist mit uns, auch wenn wir das nicht wissen. Wisst ihr, warum? Ganz einfach, weil es ist nicht um unsere Treue geht, es geht allein um seine Treue. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir so gerettet und cool da stehen. Es ist seine Gnade, die uns gerettet hat. So entspann dich. Warum bist du so gestresst im Leben? Es ist sein Werk, das schon vollbracht worden ist und nicht deins. Entspann dich. Sogar Apostel Paulus sagt, hey, nicht, dass ihr denkt, ich hab's gecheckt und verstanden. Es ist allein seine Gnade. Ich bin nichts und niemand, sagt er, ohne seine Gnade. Halleluja. Er ist dabei, ob du es spüren kannst oder nicht, wurscht, egal, er ist dabei. Er wartet nicht auf das, dass du was fühlst. Er ist nicht von meinen und deinen Gefühlen, sowieso ist er nicht abhängig. Wir haben in der Mitte drin gesagt, lass deine Feinde, sprich Umstände, wissen, wer du bist. Du bist ein Gottes Kind. Mein Freund, wenn du nicht in dieses Kind Gottes Bewusstsein leben kannst, ist dein Christsein ziemlich schwierig. Wenn du nicht weißt, wer Papa im Himmel ist und was der Papa im Himmel und wie der Papa im Himmel dich liebt, da wirst du immer zu kämpfen haben. Auf Englisch sagt man, choose your battles. Entscheide dich oder such dir selber aus deine Kämpfe. Entscheide dich selber für deine Kämpfe. Hey, ich habe mich für den Papa im Himmel entschieden. Und ich habe mir eins überzeugt, der Herr ist mein Hirte. Omi, wie geht's weiter? Und die neue Version, Mangel ist ausgeschlossen. So kann man das vom Hebräisch übersetzen. Der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Ich habe zu kämpfen immer wieder. Ja, ich bin davon nicht geschont. Aber ich gehe stärker raus als reingegangen, weil ich weiß, der gute Hirte steht zu mir. Und ich habe ihn an dieser Stelle gesagt, denk dran, wenn die Umstände kommen, du bist zum Essen eingeladen. Weißt du noch? Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Die Krankheit kommen. Ja, Verafa ist mein Heiler. Jesus, durch deine Striemen, ich bin geheilt worden. Du bist für meine Schuld. Hey, deine Vergangenheit ist so dämlich. Jesus ist dafür gestorben. Mir ist schon vergeben. Lass den Feind kommen und du ignorierst ihn am Gottestisch. Du isst weiter. Du bereitest einen Tisch, voller Tisch, angesichts meiner Feinde. Lass die Feinde. Wissen deine Umstände aber, dass du ein Gottes Kind bist. Wissen sie das? Wenn nicht, dann lass sie doch hören. Lass sie mal hören. Überhaupt kein Problem. Riskiere etwas für deine Berufung. Vertraue dabei auf Gott. Esther war Patriotin, keine Glaubensheldin. Sie stand vor dem König. Sie wurde angenommen. Warum? Nicht, weil sie Patriotin war, sondern weil Gott einen Plan hat. Bist du in deinem Leben überzeugt, Gott hat einen Megaplan für dich? Schön, dass du überzeugt bist. Kennst du diesen Plan? Wenn nicht, dann fang an, Gott neu zu suchen. Es gibt kein planloser Christ. Es gibt kein berufungsloser Christ. Es gibt kollektive und selektive Berufungen. Die kollektive sind so im Paket Kind Gottes mit beinhaltet. Lass mich dich überraschen. Ich habe jetzt ein Seminar gemacht bei Elevate zum Thema übernatürlich, natürlich Leben. Wusstest du als Christ, als Kind Gottes, das Thema Heilung, die Kraft zu heilen und Prophetie, das sind zwei Gaben, die allen Christen ohne Ausnahme gehören. Nicht die Amt, aber die Gabe. Hat Jesus nicht gesagt, geht, heilt die Kranke, wirkt Tote auf, reinigt Aussätzige? Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt ihr. Hat der Jesus nicht gesagt? Hat der Apostel Paulus nicht gesagt, ich möchte, dass ihr alle mehr prophezeit, als ihr in Sprachen redet, an die ganze Gemeinde? Es gibt die Amt des Propheten, das ist eine Sache. Es gibt die Gabe der Prophetie, die ist an alle Christen gegeben. So, wann hast du das letzte Mal geheilt und prophezeit? Verstehst du, was ich meine? Wir lieben alle Jesus und Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Worte. Und seine Worte geht halt die Kranke und prophezeit. Das ist kollektiv für alle Christen, ob du es willst oder nicht, das ist dir schon gegeben. Du hast ein Talent in der Hand, entweder verwaltest du dem oder begrabst du dem. Deine Entscheidung. Aber vertraue Gott, er macht das. Ich möchte zum Schluss ein Gebet von Ruth Heil einfach kurz vorlesen. Ich habe es mir hier reingetippt und dann beten wir miteinander. Wir werden Abendmahl feiern. Und ich möchte das prophetisch in dein Leben hineinsprechen, dieses Gebet als Ermutigung für dein Leben. Nicht, dass du nach diesen paar Fragen deprimiert gehst. Eine Massage tut erstmal weh, aber dann sind wir geheilt. Und wenn Gott gerade an dein geistliche Nerven massiert hat und der Schmerznerv betroffen hat, sei froh, er ist dabei, was zu lösen in dir. Sei dankbar, er ist dabei, dich aus einem Loch rauszuholen, mein Freund. Sei nicht sauer auf den Pastor, Mensch, er hat harte Worte gesagt. Da musst du am Freitag mal kommen, da sind die harten Worte gefallen. Oder? Ladies and Gentlemen? Ich glaube schon. Also Freitag ist unser Jugendtreffen für die Gäste, die das nicht wissen. Da fallen die harten Worte, das sage ich dir. Aber es ist nicht meine Absicht, dich zu verletzen, dich irgendwie zu verurteilen. Ich habe eh das Recht nicht. Und bevor ich einen Stein auf dich werfe, muss ich erstmal Silber ohne Schuld sein. Das bin ich aber nicht. Deswegen verurteile ich keiner. Aber ich sage noch einmal, die Massage tut erstmal weh. Physiotherapie ist nicht immer nett, oder? Da schreien manchmal die Patienten, wenn man irgendwo drückt, da geht das Schreien bis zum Himmel vom Halleluja. Also die lernen dort in der Praxis Halleluja und Amen zu schreien. Aber dann ist die Sache entspannt. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Bist du bereit? Du kannst dich gerne hinlehnen, Augen schließen. Du kannst auch gerne jeden Folie von mir fotografieren. Ich habe kein Problem dabei. Gott verleiht dir die königliche Würde. So wie Ahasverus den Mordechai Siegelring gegeben hat, Ehrenplatz gegeben hat, so macht das auch Gott mit uns heute. In diesem Gebet, was ich gerne über dein Leben ausrufen möchte, steht Folgendes. Ich habe dich erwählt, weil du unendlich kostbar bist in meinen Augen. Du bist unvergleichlich, einmalig. Ich setze mein Leben für dich ein, so wichtig bist du mir. Lass das kurz auf dich wirken. Oder hier, bitteschön. Nimm deinen Platz ein, da, wo ich dich eingesetzt habe. Lass dich nicht durch deine Aufgaben dazu verleiten, dich minderwertig zu fühlen. Keine Arbeit braucht dir zu gering sein. Gott ruft und Gott befähigt und Gott heiligt und heilt. Das ist seine Kunstwerk an uns. Deine Treue ist wichtig, auch im Kleinen. Sei dir deiner Erwählung täglich gewiss. Wenn dir Fehler unterlaufen, komm zu mir und erzähl es mir. Dann werde ich da sein und für dich einstehen. Steht hier nichts von Verdammen und Verurteilen. Wiedergutmachen, also der will das wiedergutmachen und die Schuld bezahlen. Und das hat mich total nervig gemacht. Also ich war ein bisschen nervös, als ich diesen Satz gelesen habe. Gott macht das wieder gut, pass auf, und er zahlt diese Schuld. Ich möchte dich ermutigen, dass du aufhörst zu sagen, ja, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Jesus zahlt auch heute für deine Schuld. Wenn du heute sündigst, zahlt er heute für deine Schuld. Wenn du morgen sündigst, zahlt er morgen genauso noch einmal für deine Schuld durch seinen Heiligen Geist, weil er dir vergibt. Er denkt an den Preis, der am Kreuz bezahlt worden war. Ich werde dich keinen Moment im Stich lassen. Diene an deinem Platz in der Gewissheit deiner Königswürde. Ich selbst stehe zu dir und habe dir die Krone aufgesetzt und ich habe dich unendlich lieb. Unterschrift: der König aller Könige.